BotschafterInnen für Gürs, ein Internierungslager im Süden. Das ist der Titel der zwei Teile des Roadcasts, die ihr hier bei Radio Dreieckland in der kommenden Stunde zu hören bekommt. Die Nahost-AG des Walter-Eucken-Gymnasiums aus Freiburg reiste zusammen mit ihrer Lehrerin Sandra Butsch im Rahmen ihres Projektes als BotschafterInnen für Gürs über Paris, Lourdes ins ehemalige Internierungslager Gürs. Sie entwickelten das Format Roadcast, eine Mischung aus Roadtrip und Podcast, und zu jedem Reiseabschnitt entstand ein Roadcast und ein Film. Der erste Teil des Roadcasts und der erste Teil unserer heutigen Sendung ist eine Reise in die Vergangenheit, in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, auch in Freiburg eine jüdische Geschichte. Der zweite Teil der Sendung spielt rund um das ehemalige Internierungslager Gürs am Fuße der Pyrenäen. Die Gruppe recherchierte und beschäftigte sich bereits im Vorfeld mit der Geschichte von Alain Fouché, dessen Mutter eine Freiburger Schülerin war und nach Gürs deportiert wurde und den sie zu Besuch hatten. Außerdem traf und interviewte die Gruppe die Personen, die das Gedenken in Gürs erhalten und gestalten. Auf dem Friedhof von Gürs gedachten die SchülerInnen der Deportierten.
Roadcast, unsere Reise in Ton.
Deren nächsten Anschlüsse S1 nach Reiser über Hochstädte. Abfahrt 21:02 von Gleis.
Eine Reise ist für mich
neue Kulturen kennenlernen,
eine Möglichkeit auf Freiheit,
auch mal eine Auszeit zu nehmen.
Eine Reise ist für mich die Möglichkeit, Neues zu entdecken.
Ein Abenteuer.
Etwas, wo ich was Neues erleben kann.
Eine Erfahrung.
Eine Auszeit.
Eine Reise ist für mich immer ein besonderes Erlebnis, um neue Städte und neue Menschen kennenzulernen.
Wir, die Schülerinnen der Nahost-AG des Walter-Eucken-Gymnasiums und Kaufmännische Schulen 1, zusammen mit unserer Lehrerin Sandra Butsch, wollen Sie heute auf eine andere Reise mitnehmen. Der Beginn unserer Reise nach Gürs im Jahre 2022 beginnt mit einer Reise in die Vergangenheit. Eine Reise in die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte, auch in Freiburg. Einer jüdischen Geschichte.
Nach der Einweihung der neuen Synagoge, heute Platz der alten Synagoge in Freiburg, am 23. September 1870, entwickelt sich das jüdische Leben in Freiburg relativ gleichberechtigt und zügig. Mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 kam alles anders. Es begann die systematische Diskriminierung und spätere Vernichtung des Judentums in Deutschland und im besetzten Europa. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde gegen 3 Uhr morgens die Synagoge von SS- und SA-Männern in Brand gesteckt. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer nicht, sondern löschte nur die Reste. Am Vormittag des 10. November wurde die Ruine gesprengt. Die Situation für Juden wurde immer schlimmer. Am 22. Oktober 1940 wurden über 360 Juden von Freiburg nach Gürs deportiert. Von ihnen überlebten nur 77 bis zum Ende des Krieges. Teile der Familie Heilbrunner-Levy überlebten die Verbrechen im Ausland. Eine Nachfahrin davon ist Doris Sontheimer.
Wir befinden uns heute am 22. April 2022 im sonnigen Freiburg in der Moltkestraße, zwischen dem Platz der alten Synagoge und dem Bahnhof direkt neben dem gleichnamigen Café. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und es erklingen fröhliche und umtriebige Kaffeehausklänge, wie sie an einem schönen, luftigen und duftenden Frühlingstag überall zu hören und zu spüren sind. Hier treffen wir uns mit Doris Sontheimer. Wir wollen uns mit ihr zum Anlass des Gedenkens der Stolpersteine für ihre Familie treffen.
Also ich bin in Barcelona geboren und ich wusste, dass meine Eltern waren Deutsche und ich habe von der Geschichte von unserer Familie überhaupt nie etwas gehört. Was ist von unserer Familie? Und dann haben wir meine Eltern immer gesagt, die sind im Krieg gestorben. Und wir könnten weiter nicht etwas mehr sprechen, weil die haben immer das Thema gewechselt, ganz, ganz schnell.
Guten Tag, das heißt, ich sage lieber guten Morgen. Für manche ist das früh, für manche ist das schon spät. Wir treffen uns hier, weil Doris Sontheimer Heilbrunner die Stolpersteine von ihren Verwandten besuchen möchte. Mein Name ist Marlies Meckel. Ich mache die Stolpersteine seit 2002 und wir haben 483 Stolpersteine bis jetzt verlegt, plus 12. Das sind die, wo sich später herausgestellt hat, was anderes, was Neues, ganz neue Erkenntnisse. So ist das nun mal in den Archiven. Jetzt als allererstes brauche ich jemanden, eins, zwei, vielleicht drei Leute, die bereit sind, die Stolpersteine zu putzen. Also, wir fangen an. Das sind die Handschuhe. Das Zeug stinkt entsetzlich, wenn es an die Finger kommt. So, dann zeige ich mal, wie das geht. Ich mache das am besten mal einmal so. Ein bisschen drauf. Jetzt einmal am Anfang immer nur so ein bisschen einschäumen und dann nicht abwischen, sondern dann warten wir ein Weilchen. Ja, das ist schon gut gemacht. Und dann ordentlich mit Schmackes, also richtig so mit Kraft. Ja, so ist gut. Jetzt brauche ich noch jemanden, die oder der gut lesen kann und eine laute Stimme hat. Bitte schön.
Hier wohnte Rosa Heilbrunner, Jahrgang 1912, Flucht 1933, Spanien. Hier wohnte Julius Heilbrunner, Jahrgang 1921, Schulverweis 1933, Flucht 1939, USA. Frau Sontheimer, Sie sind Autorin des interessanten und auch sehr traurigen Buches Das Vermächtnis der sieben Schachteln. Das Buch wurde inzwischen verfilmt. Es geht um Ihre Lebensgeschichte in Barcelona, im katholischen Spanien, Francos. Geboren und aufgewachsen, entdeckten Sie erst nach dem Tod Ihrer Mutter auf dem Dachboden Ihres Elternhauses sieben Schachteln, die Ihnen Ihre eigene, bis dahin unbekannte Familiengeschichte und somit eine völlig neue Identität enthüllen sollten. Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihnen dies bewusst wurde?
Also für mich war überraschend, die ganze Dokumentation zu finden. Obwohl meine Mutter war die letzten 10 Jahre krank und bewusstlos. Und manchmal hat sie mir geschrien, die Gestapo wird jetzt kommen, um uns abzuholen. Dann habe ich gedacht, immer etwas, es muss eine traurige Geschichte dran sein. So, wenn ich die Schachtel gefunden habe, habe ich gleich gedacht, das muss etwas von der Familie sein. Das ist so komplett mit so vielen Dokumenten und dass es so tragisch war, hätte ich nie geglaubt.
In Ihrem Buch haben Sie einen Brief von Lina Heilbrunner, Ihrer Großmutter, an Ihre Eltern abgedruckt, in dem die Umstände der Deportation, aber auch das Lagerleben in Gurs trotz Zensur deutlich wird. Wäre es Ihnen möglich, einen Teil des Briefes vorzulesen?
Gurs, 29. Oktober 1940. Liebe Kinder, ihr wart sicher von meinem Telegramm überrascht und seid euch der eingetretenen Veränderung noch nicht bewusst. Am 23. Oktober erreichte uns der Befehl, dass wir wenige Stunden später unsere Häuser zu verlassen hätten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir durften nur das Nötigste mitnehmen und bei all der Aufregung haben wir nicht einmal das eingepackt. Am Mittwochabend um 10 Uhr wurden wir in einem Sonderzug abtransportiert, ohne zu wissen, wohin. Wir wurden ruhiger, als wir merkten, dass es nach Süden ging. Da wir 2 Tage und 2 Nächte unterwegs waren, dachten wir, wir wären an einem unbesetzten Ort. Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr kamen wir hier alle stark erkältet an. Wir wurden vom Bahnhof abgeholt. Es war schrecklich kalt und es gab keine Heizung. Im Bahnhof wurden wir getrennt. Männer auf die eine Seite, Frauen auf die andere. Daher weiß ich nichts von deinem Vater, deinem Opa, Onkel Natal, Onkel Leopold und Onkel Aaron. Tante Berta ist bei mir in der Nähe und ich habe in den letzten Tagen einiges von ihr erfahren. Insgesamt sind wir hier 8 Familienmitglieder. Ich habe in dieser Baracke Fieber bekommen, auf einer Strohmatte, wo ich, wenn ich Glück habe, auch wieder gesund werde. Der liebe Gott wird uns helfen und ich hoffe, dass er ein Wunder vollbringt, wenn wir an diesem Ort bleiben. In Telegram bat ich euch um warme Schuhe, weil ich sie in der Eile nicht mitgenommen habe. Ich brauche auch ein paar warme Wollsocken, Schreibpapier, etwas Butter und vor allem Hilfe, um hier rauszukommen. Pro Person durften wir nur 100 Mark und einen Koffer mitnehmen. Das restliche Bargeld mussten wir zu Hause auf dem Tisch lassen. Morgens geben sie uns einen schwarzen Kaffee, mittags einen Teller Suppe und abends noch einen Teller Suppe. Ein Stück Brot für den ganzen Tag. Uns Älteren verweigern sie sogar das. Ich weiß nicht, wie viel Kraft ich brauchen werde, um das aushalten. Das Schlimmste ist, dass es in der Baracke keine Heizung gibt und es sehr kalt ist. Kälter als in Deutschland. Versuchte bitte, uns das zu schicken, worum wir euch gebeten haben, eure Mutter Lina.
Frau Sontheimer, wenn Sie dies nun vorlesen, was empfinden Sie dabei?
Oh, schrecklich. Emotionell und für Leute mit 60 Jahren, mehr oder weniger 60 Jahre alt, dass plötzlich herausgehen müssen von ihrem Haus. Also ist unglaublich. Ich kann das fast nicht glauben, dass es passiert ist, aber es war so.
Im Rahmen der Gedenkveranstaltung durften wir Julia Wohlraab, die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg, und Christiane Wales-Schneller, die Leiterin der Bildungs- und Gedenkstätte Blaues Haus in Breisach, interviewen.
Auf der Homepage des NS-Dokumentationszentrums, dessen wissenschaftliche Leiterin Sie sind, steht folgendes Zitat von Noach Pflug: Die Erinnerung ist wie das Wasser. Sie ist lebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege in neue Räume und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret. Sie hat Gesichter vor Augen und Orte und Gerüche und Geräusche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per Beschluss für bearbeitet oder beendet zu erklären. Was bedeutet dieses Zitat für Sie und wie wollen Sie es konkret mit Leben füllen?
Das ist eine sehr schöne Anfangsfrage und ich freue mich sehr, dass du dieses Zitat aufgegriffen hast von der Website. Wir kommen ja gerade von einer Stolperstein-Gedenkfeierstunde für Dori Sontheimer und ich finde, diese Veranstaltung heute, die hat einmal mehr gezeigt, weshalb Erinnerung wichtig ist zum einen, aber auch wie Erinnerung funktioniert. Also dass sie immer wieder sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben wird, dass sie sich auch immer wieder neue Menschen sucht, dass auch über Generationen hinweg Geschichte und die Schicksale von den Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus vertrieben und deportiert wurden, dass die immer wieder aufgegriffen wird und immer wieder neu erzählt wird. Und ich glaube, dass Erinnerung auch insofern weiterlebt, immer dann, wenn wir sie mit Leben füllen und uns immer auch wieder die Frage stellen, was hat das eigentlich mit unserem konkreten Alltag zu tun? Und an welcher Stelle können wir uns auch einbringen für eine diverse Gesellschaft, für ein Leben in Demokratie und Vielfalt und für ein Leben in Frieden?
Frau Wahle-Schneller, Sie sind die Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Blaues Haus in Breisach. Sie sind außerdem Psychotherapeutin und haben von daher sicherlich auch einen anderen Zugang zum Thema Erinnern. Was ist für Sie wichtig bei den Themen Erinnern und Erinnerungskultur?
Naja, zunächst mal bin ich mit vielen Menschen aufgewachsen in den 50er, 60er Jahren, die gar nichts erinnern wollten. Ich wusste als Psychotherapeutin in Breisach, dass das, was nicht erinnert wird, nicht ausgesprochen wird, nicht bearbeitet wird, dass sich das irgendwo verborgen fortsetzt in die nächsten Generationen.
Haben Sie dann außer Ihrem professionellen Zugang auch noch einen persönlichen Bezug zu dem Thema?
Ja, klar. Ich hatte mit der Arbeit im Blauen Haus angefangen, also mit der Spurensuche nach den Breisacher Juden, die auch die meisten nach Gürs deportiert wurden. Und dann habe ich mir gesagt, ich weiß eigentlich über meine Familie wenig. Ich habe Erstaunliches herausgefunden, nämlich dass verborgen in meiner Familie, ohne dass irgendjemand ein Wort gesagt hat, bis ich 50 war, ein ganz hochrangiger SS-Mann verborgen wurde. Ein richtiger Verbrecher mit sehr, sehr viel Blut an seinen Händen. Der war Lehrer, der war Volksschullehrer nach dem Krieg. Der hat nie vor Gericht gestanden selber. Ich glaube, die Forschung war noch nicht so weit, wirklich zu begreifen, was er alles, wie viele Menschen er ermordet hat. Ja.
Frau Wohlrath,
Sie selbst gehören nicht zur ersten Generation. Dafür sind Sie viel zu jung. Was bedeutet für Sie Erinnern und wie wollen Sie junge Menschen dazu bringen, sich zu erinnern und sie dabei begleiten?
Ich bin auf das Thema Nationalsozialismus, aber auch Thema der Shoah, des Holocaust, eigentlich über die Biografien meiner Großeltern aufmerksam geworden. Mein Großvater ist selbst in Prag geboren, hatte dort einen kleinen Betrieb und er war sehr wahrscheinlich an einem sogenannten Arisierungsvorgang beteiligt. Also hat sich auch bereichert an der Enteignung eines jüdischen Betriebs dort. Und es war lange Zeit in der Familie, wurde da nicht drüber gesprochen, es wurde verdrängt. Und irgendwann habe ich dann gezielt nachgefragt, schon als junger Mensch. Da war ich vielleicht 12, 13, 14 Jahre alt. Und auf diesem Weg bin ich selber irgendwie auf diese Geschichte gestoßen und habe mich dafür interessiert. Und dann gab es natürlich über die Schule, gab es immer wieder auch Gesprächsanlässe. Wir haben KZ-Gedenkstätten besucht, unter anderem in Dachau. Und ich war sehr berührt von dieser Geschichte, von den Schicksalen der Menschen, die darunter leiden mussten. Und irgendwie hat das was in mir ausgelöst. Irgendwie habe ich gedacht, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um mehr Licht in diese Geschichten zu bringen und um sie auch an andere Generationen wiederum weitergeben zu können.
Frau Sandheimer, wie kann man sich solche Grausamkeiten, solche Verbrechen erklären und trotzdem weitermachen, in einem Sinne die Welt besser machen zu wollen? Was Sie durch Ihr Buch und die vielen Veranstaltungen, die Sie besuchen, durch Ihr gesamtes Schaffen unverzweifelt versuchen?
Also verstehen kann man nicht. Ich würde das nie verstehen. Aber die Realität war so. Von der Geschichte muss man lernen.
Waren Sie schon mal in Gurs und welche Gedanken und Gefühle sind Ihnen bei Ihrem Besuch durch den Kopf gegangen?
Ja, wir waren in Gurs und es ist nicht ein sehr großes Dokumentationszentrum. Wir waren nachher in Resevedou. Viele Leute von Gurs wurden nach Resevedou geschickt und in Resevedou gibt es gar nicht, nur ein kleines Haus. Es war geschlossen, als wir dort waren. Es wäre schön, wenn die dort etwas machen. Ich glaube also, die Franzosen, die Deutschen und auch Israel hat für Gurs Sachen gemacht. Ich bin in Spanien geworden und für mich fehlt es auch, dass die spanische Regierung etwas in Gurs gemacht hätte. Weil wenn die ganzen Juden nach Gurs gekommen sind, vorher waren die ganzen Republikaner dort und viele haben das auch erlebt. Und es gibt überhaupt nichts für die Leute, die Spanier, die dort waren. Das finde ich, dass man etwas für die spanische Regierung machen sollte.
Was können und wollen Sie und Schülerinnen mit auf den Weg nach Gurs geben?
Ich würde sagen, dass die Leute, dass Jugend muss etwas machen, dass nie etwas mehr so passiert.
Frau Meckel, unsere Schülergruppe wird noch vor Pfingsten nach Gurs reisen, um Freiburger Schülerinnen zum Thema Erinnern in Gurs zu repräsentieren. Was können und wollen Sie uns hierzu mit auf den Weg geben?
Also ich bin ein paar Mal in Gurs gewesen und ich fand es immer ein trauriges, eine traurige Wahrnehmung dort. Ich finde einfach, man kann das viel lebendiger gestalten und nicht nur dieses kleine Kabäuschen, wo so ein bisschen was zu sehen ist, sondern da gibt es so viele Filme auch über Bilder auch. Wir haben so viele Bilder. Wir haben viele Leute, die auch ein Buch geschrieben haben über Gurs.
Frau Wohlrab,
was können und wollen Sie uns hierzu mit auf den Weg geben?
Was ich euch mitgeben möchte, ist bei aller Schwere des Themas und auch bei der ganzen Emotionalität, die damit verbunden ist, trotzdem auch Freude im Herzen. Weil es, glaube ich, dazugehört, wenn man sich mit diesen schweren Themen auseinandersetzt. Und auch das Bewusstsein darum, dass es zwar um Erinnern geht, aber vor allen Dingen um euer Leben und wie ihr auch künftig eure Leben gestalten wollt, wie ihr euch einbringen möchtet in Demokratie, in Gesellschaft, welche Rollen ihr auch als junge Menschen übernehmen wollt. Und dass ihr dort Impulse findet, die eure eigenen Lebenswege weiter prägen und ihr ein bisschen gestärkter seid für euren eigenen Lebensweg. Das wünsche ich euch.
Frau Wahle-Schneller, was können und wollen Sie uns hierzu mit auf den Weg geben?
Ja, ich finde, ihr sollt möglichst ganz unbefangen vielleicht auch das, was ihr alles vorher gelernt habt, zur Seite schieben, Moment, und ganz unbefangen gucken, was fühle ich hier oder was sehe ich? Ja, ist ein schöner Wald, ja, da wo das Lager war, ist ein Wald mit Grün und mit Vögeln und mit Insekten und interessanten Pflanzen, ja. Also was bewegt euch, wenn ihr da seid? Also was ich euch überlege, was wir euch aus dem Blauen Haus mitgeben wollen, ist ein kleines Säckchen mit lauter kleinen Kieselsteinen aus Breisach. Und dann würden wir euch vielleicht fragen, ob ihr Interesse habt, auf dem Friedhof, wo die Deportierten, die dort gestorben sind, begraben wurden, ob ihr da auf die Breisacher Grabsteine ein Steinchen legen wollt.
Herr Mattes, Sie finanzieren unsere Schülerinnenfahrt. Mhm. Dafür möchten wir Ihnen erstmal ganz herzlich danken. Gerne. Aber uns wird jetzt natürlich auch interessieren, was Ihre Motivation ist, uns zu finanzieren.
Was mir an diesem Projekt sofort imponiert hat, ist, dass da auch einfach neue Wege gesucht werden, um das Thema Erinnerung, Erinnerungskultur oder eben Gedenken an den Terror der Nazi-Zeit für die Schülerinnen und Schüler erfahrbar zu machen, eben auch mit Comics, Kurzfilmen. Und das ist einfach auch ein moderner, guter Ansatz. Und nach dieser ganzen Corona-Zeit jetzt ist es auch einfach bitter notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler einfach mal wieder rauskommen und was erfahren und erleben und nicht nur hier alles virtuell, sondern wirklich mal vor Ort sich anschauen, wo sich da die Geschichte ereignet hat.
Mich würde interessieren, was für Sie Erinnerungsarbeit oder Erinnern, was da wichtig ist.
Also für mich persönlich ist es wichtig, dass man gerade auch diejenigen, die es jetzt nicht aus eigener Erfahrung erleben konnten, und als Schüler wird man natürlich in eine ganz andere Zeit reingeboren, dass man dann doch den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich aktiv daran zu beteiligen. Und jede Generation macht es halt auf andere Art und Weise.
Wir fahren jetzt bald nach Gurs. Mhm. Was würden Sie uns denn auf den Weg dorthin mitgeben?
Augen und Ohren offen halten. Ich glaube, der Austausch ist auch ganz wichtig mit den französischen Schülerinnen und Schülern. Und so viel wie möglich einfach mitnehmen an Erfahrungen. Und dann vielleicht einfach auch einen eigenen Weg finden, um das dann zu verarbeiten, wie das ja auch mit den Filmen und Comics passiert. Gerne mal zurückblicken, auch eine sehr erfüllte Reise verbringen und vielleicht auch auf die eine oder andere Sache stolz sein, die dann im Nachgang des Projektes durch euch erstellt wird.
Liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende unserer Reise in die Vergangenheit angelangt. Die Reise in die Zukunft steht bevor. Ich freue mich darauf, was wir aus unserer Reise machen. Kreativ, bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei. Mit eben Dori Sontheimer als Zweizeugin, aber auch mit Verantwortlichen von Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur hier in Freiburg und Umgebung, sprich mit der Julia Wohlrab vom neu entstehenden Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg, der Christiane Wahle-Schneller vom Blauen Haus Breisach, eine ganz tolle Gedenkstätte zu diesen Themen. Die Marlies Meckel darf da natürlich nicht fehlen, auch sie wurde interviewt und diese Stimmen zu Gürs und was sich diese Damen auch vorstellen, wie Erinnerungsarbeit in Zukunft fortgesetzt werden kann, das war sozusagen der erste Teil der Reise. Diese Stimmen haben wir dann mitgenommen nach Gürs und in Gürs, das ist der zweite Teil der Reise. Da haben wir die Verantwortlichen vor Ort aufgesucht, uns mit ihnen getroffen. Also da ist das Amikal, Gedenkstätte dieses Lagers. Da gibt es eben auch einen Historiker, der sich da sehr für einsetzt seit Jahrzehnten, ist der Claude Lahari. Es gibt die Elke Genron Premauer, die ehemalige deutsche Journalistin ist, sich da unten niedergelassen hat und sich das auf die Fahne schreibt. Und zum Beispiel auch die Melina Burlo, die wir ja dann im zweiten Teil auch mit ihrer Musik hören werden. Die ist Dozentin an der Musikhochschule und hat sich zum Ziel gesetzt, die Lagermusik aufzunehmen, also erstmal zu eruieren, aufzunehmen und neu zu interpretieren zum Teil, zusammen mit ihrer Sängerin aus Stuttgart. Ein ganz, ganz tolles Projekt.
Im ersten Teil der Sendung habt ihr den ersten Teil des Roadcast BotschafterInnen für Gürs, ein Internierungslager im Süden, gehört. Jetzt folgt der eigentlich dritte Teil des Roadcasts, bei dem sich die Geschichtswerkstatt des Walter-Eugen-Gymnasiums wieder zurück auf den Weg nach Freiburg macht, mit den Geschichten des Lagers Gürs und ihren Eindrücken der Erinnerungsarbeit von vor Ort. Morgen hört ihr in der gleichen Schiene den zweiten Teil des Roadcasts, in dem die SchülerInnen sich auf ihrem Weg nach Gürs in Paris und Lourdes mit dem Laizismus beschäftigen.
Wir, die Schülerinnen und Schüler der Nahost AG des Walter-Eugen-Gymnasiums und Kaufmännische Schulen 1, zusammen mit unserer Lehrerin Sandra Butsch und unserer Begleiterin Rosita Dienst-Demuth, wollen Sie heute nach Südfrankreich an die spanische Grenze mitnehmen. Genauer gesagt nach Gürs, an einen Ort, der eng mit der südwestdeutschen Geschichte verbunden ist. Aber nicht nur dies.
Mit der Einnahme Barcelonas durch Francos Truppen am 26. Januar 1939 mussten die Republikaner fliehen. Im Verlauf von 3 Wochen flohen 500.000 Männer, Frauen und Kinder aus ihrem Land, passierten die Grenzen und fanden sich zusammengepfercht an der französischen Küste wieder. Der französische Innenminister, den die Massenflucht unvorbereitet traf, hatte umgehend den Bau von 10 sogenannten Empfangszentren am Fuß der Pyrenäen angeordnet. Auf 79 Hektar wurden 428 Baracken errichtet. Sie wurden in 13 von Stacheldraht umgebenen Blocks, Ilots, eingeteilt. Auch um das gesamte Lager zog sich ein Stacheldrahtzaun. Emile Vallès, ein Zeitzeuge und Sohn republikanischer Eltern, erlebte das Lager als Kind. Der ehemalige Bergsteiger führt uns trotz hohen Alters mit strammem Schritt und viel Engagement durch das Lager.
On a mis des façades de baraques pour montrer la densité d'occupation de l'îlot. 60 personnes. 60.
Wir stehen am Eingang des Lagers Gürs. Ein Weg bahnt sich durch den Wald. Es zwitschert, summt und brummt. Waldesstille macht sich breit. Dass es sich um einen besonderen Wald handelt, merkt man nur durch die Granitstelen, die rechts und links vom Weg Aufmerksamkeit suchen. Darauf eingraviert sind die Bezeichnungen der ehemaligen Insassen und etwas geschichtliche Einordnung. Dieser 2 Kilometer lange Weg über Rest der früheren zentralen Lagerstraße verbindet den ehemaligen Eingang mit der heutigen Gedenkstätte. Diese wurde erst am 3. Oktober 1994 eingeweiht und gehört zu den staatlichen Gedenkorten Frankreichs, die errichtet wurden, um die Erinnerung an die Opfer von Rassismus und Antisemitismus zur Zeit des Vichy-Regimes wachzuhalten. Die Vögel zwitschern immer noch. Es summt und brummt überall. Die nahegelegenen Pyrenäen zeichnen eine sanfte und anmutige Landschaft. An diesem Ort fällt es schwer, Geschichte auszuhalten.
Wir fahren. Wir werden immer weiter fahren. Weiter und nirgendwo hin. Ich war wohl eingeschlafen. Was für ein dummer Traum. Wie lange saßen wir eigentlich schon im Zug? War das die 3. Nacht oder erst die 2.? Ein- oder 2-mal am Tag schlossen die Soldaten die Türe auf und gaben uns ein Stück Brot, je eine kleine Büchse Paté und Wasser, aber es war nie genug. Ich war die Einzige, die Zigaretten hatte, und jede Stunde zündeten wir eine an und reichten sie unter den Rauchern herum. Es half auch ein wenig gegen den Hunger. Die Tür zur Toilette wurde nur morgens und abends einmal aufgeschlossen. Aus Lisa Fitko, Mein Weg über die Pyrenäen.
Nach dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Belgien und Nordfrankreich im Mai 1940 kam es erneut zu großen Bevölkerungsbewegungen. Männer und Frauen, die sich lange sicher geglaubt hatten, machten sich auf in Richtung Paris. Als Paris durch den Vormarsch der Deutschen ebenfalls bedroht war, ergriff die französische Militärregierung harte Maßnahmen. Alle Unerwünschten wurden nach Gürs transportiert. Aus süddeutscher Sicht begann das düsterste Kapitel des Lagers am 22. und 23. Oktober 1940, als tausende Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz in den unbesetzten Teil Frankreichs deportiert wurden. Offizielle Quellen sprechen von 6.504 Menschen, veranlasst von den Gauleitern. Erst ein Jahr später begannen die systematischen Deportationen aus dem gesamten Deutschen Reich in den Osten. Die Mortalitätsrate war hoch im Lager Gürs. Die Insassen sprachen vom Vorhof zur Hölle.
Das Amicale de Gürs pflegt die Gedenkstätte und ist für den Erhalt und das Erinnern an diesem Ort zuständig. Wir interviewen Anne Marjus und weitere Engagierte rund um das Thema Gürs, unter anderem den Historiker Claude Lahari und die Journalistin Elke Genron-Prémauer, auf deren Schloss wir im Rahmen einer deutsch-französischen Schülerbegegnung zum Thema Erinnern und Erinnerungskultur unser Projekt Die Reise Mickys von Gürs ins Hier und Jetzt vorstellen dürfen.
Hallo und erstmal Dankeschön, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, Sie hier auf Ihrem Anwesen Château d'Orion zu besuchen. Wie ist dieses Projekt hier zustande gekommen?
Also zunächst ist es auch da wieder wichtig zu sagen, dass es nur gemeinsam geht. Nur wenn sich Menschen zusammentun und kooperieren und sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin.
Ja, was fühlen Sie, wenn Sie sehen, wie viel junge Leute jetzt hier engagiert dran teilnehmen? Ist es dann auch eine gewisse Art von Stolz?
Ich fühle sehr viel Berührung. Ich bin sehr berührt und jetzt kommen mir fast die Tränen, weil das macht mich glücklich. Ja, das macht mich glücklich. Es ist ein bisschen, wie wenn du ein Drehbuch schreibst und dann am Ende kommt ein Film raus, der sich sehen lassen kann. Und ich habe das Gefühl, ich fühle wirklich, dass ihr das versteht, was hier gemeint ist, nämlich, dass die ganzen Anstrengungen genau dazu dienen, dass nichts vergessen wird. Und ich bin ein großer Freund, eine Freundin von Hannah Arendt, die sagt, niemals vergessen, immer widerständig sein, immer dagegenhalten, immer nochmal überlegen. Ich will, dass ihr denkt und ich will, dass ihr so denkt, dass es wirklich in dieser Welt ein wenig anders aussieht. Erich Fried sagt, wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.
Was erhoffen Sie sich von der Zusammenarbeit mit Freiburg?
Also zunächst mal erhoffe ich mir von allem, was hier geschieht, que ça dure, wie der Franzose sagt, die Französin, dass es bleibt, dass wir weitermachen. Woran ich glaube, ist wirklich die Kraft der Kunst. Kraft der kleinen Kreise, habe ich schon gesagt, aber die Kraft der Kunst, dass eben so etwas wie euer Comic, ja, weil das wollt ihr ja. Ihr müsst es wirklich wollen, sonst funktioniert nicht. Wir können nicht sagen, jetzt mach mal bitte das. Das ist Unterricht, ja. Aber ich habe ja gehört von Sandra Butsch, von eurer Lehrerin, dass es außerhalb des Unterrichts stattfindet. Und dieses Engagement, ja, das kann helfen.
Sandra, was ist dein Zugang zu dieser Erinnerungskultur? Was ist dein Wunsch für die Zukunft der Erinnerungen?
Mein Wunsch ist natürlich, dass die Jugendlichen interessiert sind, weil für uns ist es selbstverständlich, dass man die Wurzeln finden muss, um dann die Zukunft irgendwie auch richtig und eventuell besser leben zu können, gestalten zu können. Und was der richtige Zugang für die Jugendlichen ist, da sehe ich mich schon in der Pflicht, das auch immer wieder neu zu ergründen und neue Formate zu entwickeln, aber halt immer mit den Jugendlichen im Fokus.
Hi, mein Name ist Abdu und ich würde mir wünschen, dass wir als Jugendliche immer einen Zugang darauf haben, also dass wir einfach ein Recht darauf haben, uns zu erinnern, wenn wir es möchten und dass wir auch, so gut es geht, sozusagen immer einen modernen Zugang haben, dass es nie so ein viele dicke Bücher unterrichtmäßig so ein Rahmen halt wird, sozusagen, würde ich mir halt auf jeden Fall wünschen. Und so lerne ich einfach am besten, genau, und vor allem, wenn ich zum Beispiel hier an solchen Orten bin, Menschen begegne, genau.
Liebe Melina Birlo, Sie sind Musikerin. Können Sie uns darüber was sagen?
Ja, ich bin Pianistin, Deutsch-Französin und ich arbeite seit 2017 spezifisch über Musik im Internierungslager Gürs. weil ich damals, als ich zum ersten Mal Gürs besichtigte, festgestellt habe, dass dort sehr wichtige Künstler lebten, interniert wurden und dort weiterhin ihre Kunst gepflegt haben, für andere Konzerte gegeben haben und auch Werke komponiert haben. Und diese ganze Kunst droht jetzt in Vergessenheit zu geraten. Deswegen habe ich mich dann auf den Weg begeben, diese Werke aus dem Vergessen zu retten, dass die Menschen einfach auch durch die Lieder, die Worte begreifen, wie man in diesem Lager gelebt, gelitten hat und trotzdem den Glauben an das Schöne bewahrt hat.
Wir sind ja aus Freiburg und Sie waren bereits in Freiburg und haben dort auch Auftritte gegeben. Wie würden Sie sich in Zukunft die Zusammenarbeit wünschen und was würden Sie uns damit auf den Weg geben?
Erstmal bedanke ich mich sehr, dass ihr gekommen seid. Das ist sehr wichtig, dass die Jugend, die französische und die deutsche Jugend, sich trifft. Ja, ich hoffe, dass diese Arbeit, die uns verbindet, das ist einfach nur eine gemeinsame Erinnerung und eine gemeinsame Geschichte unter einem anderen Blickwinkel, der französische und der deutsche, dass das uns verbindet und dass wir immer näher zusammenwachsen in Europa und dass das auf verschiedenen Ebenen, sei es Schulaustausche, sei es Wissenschaft, sei es Kunst, dass wir durch diese tragische Vergangenheit einfach eine gemeinsame Zukunft deutsch-französisch und europaweit gründen können.
Bonjour Claude, today I would like to talk with you about your work at Camp de Gurs et your work as an historian.
Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais travaillé sur l'histoire du Camp de Gurs. À la suite de cela, j'avais écrit un ouvrage, c'était il y a une trentaine d'années, et cet ouvrage est l'ouvrage de référence sur l'histoire du camp de Gurs. C'était une époque où on ne parlait pas du tout de ces sujets-là. Donc l'Amicale, c'est une association qui a été créée en 1980, il y a donc 42 ans, et c'est une association qui a réveillé la mémoire du camp de Gurs. On ne parlait pas du camp de Gurs auparavant dans la région ou pratiquement d'une manière tout à fait confidentielle. Je pense que il doit y avoir un échange, puisque un échange avec Fribourg, avec le mémorial de la Shoah. Mais je crois que plutôt que de le voir sous la forme d'un échange personnel avec moi ou avec telle personne, je crois qu'il faut le voir plutôt sous la forme d'un échange institutionnel.
Hello, Madame Maju. I'm glad that you agreed to this interview to talk about memorial work at Camp de Gurs. What was your biggest hurdle in researching Camp de Gurs?
En fait, c'est une période très complexe de l'histoire, hein, parce qu'il y avait d'un côté le problème des républicains espagnols, et puis de l'autre côté le problème des juifs allemands. C'est très particulier en plus, parce qu'on a envoyé à Gurs des juifs d'Allemagne pour être internés en France. C'est un cas unique, ça s'est jamais vu. Et après, on les a renvoyés en Allemagne, avec la complicité de l'État français. Ce qui est difficile en France, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les Espagnols et les Allemands ont une motivation très profonde. Tandis que les Français, moi je trouve, cherchent à se déculpabiliser. C'est pas de leur faute, c'est la faute du régime de Vichy. Mais le régime de Vichy, on l'a mis en place. Et on se trouve des excuses. Il y a même certains partis qui essaient de blanchir le maréchal Pétain. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà.
Hallo Frau Sachse, Sie sind Lehrerin in Darmstadt. Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Arbeit?
Das Intergenerationale, es geht darum, die Staffelholzübergabe gut hinzubekommen. Also unsere Lehrerinnen in den 80er Jahren haben das geschafft. Sie haben sozusagen die Jugendlichen beim Schopf gepackt. Es ist wichtig, dass ihr die Zukunft der Erinnerung gestaltet. Das habe ich versucht, in Darmstadt halt zu etablieren, mit viel Unterstützung, dass die Jugendlichen zu Spurensuchern werden. Und je mehr wir Spurensucher wurden, desto mehr merkten wir, das Wichtige ist wirklich der Austausch, der Dialog mit den Überlebenden, mit den Nachfahren und sie auch einzuladen, ihre Geschichten zu erzählen. Und es gibt wunderbare Projekte, wie zum Beispiel Konvoi 77 in Paris, wo wir eingeladen wurden, eine Biografie einer Deportierten zu rekonstruieren. Und das hat uns im Grunde zusammengebracht mit der Initiative von Sandra Butsch in Freiburg, weil wir dann entschieden haben, auch eine Illustratorin einzubinden, als wir dann die Geschichte rekonstruiert haben und festgestellt haben, das war eine Deportierte, die erstens überlebt hat, den letzten Konvoi von Drancy nach Auschwitz. Sie hat überlebt und sie war eine Hidden Figure der Resistance.
Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit der Erinnerungsarbeit in Gürs?
Wir kämpfen gegen das Vergessen an und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt durch euch auch die Gelegenheit hatten, zum Beispiel den Sohn von Gretel Levi hier persönlich zu treffen, mit ihm diesen Gang zu machen durch das Lager, um einfach nachzuempfinden, wie das für seine Mutter war, für Elise Juda, für all die Menschen dort und auch für die Nachfahren, was es heute noch bedeutet. Also don't talk about us without us. Wir laden immer die Nachfahren ein, sich daran zu beteiligen, denn auch die zweite und die dritte Generation haben einen Blick darauf und das Recht, diese Geschichten zu erzählen. Und dafür haben wir auch diese App entwickelt, eine App, in der all diese Geschichten, hoffentlich auch von Gretel Levi, die ihr rekonstruiert, dann sichtbar gemacht werden. Vor allen Dingen das, was die Schüler wichtig finden, also was SchülerInnen, Studierende wichtig finden, das soll dort einen Platz finden. Ich lade herzlich ein, zu diesem Tag im Rahmen der Tage des Exils in die Nationalbibliothek zu kommen nach Frankfurt und dort auch eure Beiträge vorzustellen. Auch den Beitrag, was ihr erarbeitet habt zum Mickey im Camp de Gurs, der erste Holocaust. Comic von Horst Rosenthal. Ich finde sehr großartig, dass ihr eigene Produkte da erstellt habt. Das ist genau die Idee. Das soll auch gezeigt werden in der App. Ich hoffe, ihr kommt. Und wir werden dort auch Kurt S. Meyer wieder erleben, der bereit ist, sich als Hologramm für die Zukunft sozusagen aufnehmen zu lassen. Das ist schon geschehen, er wurde gefilmt und jetzt werden die Fragen gesammelt, die ihr euch überlegt, die spätere Generationen an ihn stellen könnten. Jetzt kann er sie noch beantworten. Er ist 1930 geboren, die Zeit tickt. Wir müssen das nutzen, damit eben solche Zeugnisse nicht verloren gehen.
Bonjour, Monsieur Fouché. Sie sind der Sohn von Gretel Levi, einer Jüdin, die nach Gurs deportiert wurde. Ich möchte schon im Voraus Danke sagen, dass Sie hierher gekommen sind und wir Sie auch interviewen dürfen. Wie war das erste Mal in Gurs für Sie?
Très touchant. C'est dur. Ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'on a appris dans le camp, tout.
C'était très,
très proche.
Très dur.
Gretel Levi war ehemalige Schülerin der Zwangsschule für jüdische Kinder in Freiburg, der jetzigen Lessing-Realschule. Sie heiratete als Überlebende und bekam zwei Kinder, eines davon Alain Fouché. Alain erzählt uns, dass seine Mutter bis zu ihrem Tod traumatisiert war und auf immer noch ausgesprochene Äußerungen wie »Dreckige Jüdin, ich denunziere dich«, mit Rückzug und Angst reagierte. Alain Fouché versucht heutzutage mehr über die Geschichte seiner Mutter zu erfahren, das Schweigen zu brechen. Es tut weh. Die gemeinsame Zeit mit den Schülerinnen scheint eine Türe zwischen Vergangenheit und Zukunft aufzustoßen. Das Leben nimmt seinen Lauf.
Frau Dienst-Demuth, Sie sind seit Jahren in der Erinnerungsarbeit tätig und Sie sind ja auch unsere Reisebegleiterin. Können Sie in drei Sätzen ungefähr beschreiben, was Ihnen Ihr Lebenswerk ist?
Ja, ich habe die letzten 20 Jahre die Zwangsschule für jüdische Kinder an der Lessing-Schule in Freiburg aus der Vergessenheit geholt. Sie war über 60 Jahre vergessen.
Und was ist Ihnen beim Thema Erinnerungsarbeit, auch vielleicht in Bezug auf Ihre Arbeit, besonders wichtig?
Besonders wichtig und Antrieb für mein Engagement war immer, Begegnungen möglich zu machen. Denn wenn Schüler Zeitzeugen begegnen und wenn Zeitzeugen anfangen zu sprechen und junge Schüler sich dafür interessieren, was sie in der Nazizeit erlebt haben, dann laufen viele Prozesse ab, die sehr fruchtbar für alle Leben sein können.
Sie waren jetzt dabei mit in Gürs. Was haben Sie denn so für Eindrücke dort mitgenommen?
Ich habe viele Zeitzeugenaussagen von unseren ehemaligen jüdischen Schülern aus Gürs schon gewusst und bin sehr erstaunt gewesen, wie viel näher einem das Lagerleben kommt, wenn man da durchgeht.
Die Vögel zwitschern und das Herz ist schwer. Für uns Schülerinnen endet das Programm auf dem Friedhof von Gürs. Hier legen wir die mitgebrachten Reinkiesel auf die Gräber der Breisacher und Freiburger Jüdinnen und Juden. Ich finde, es ist ein würdiger Ort. Ein Ort der Besinnung, ein Ort der Stille. Während ich durch die Grabreihen gehe, ringe ich um Fassung, versuche ich zu verstehen und mir kommen die Worte Dori Sontheimers in den Sinn. Verstehen kann man nicht, aber es war so. Genau so ist es geschehen.
Welche Bilder und Eindrücke hast du an diesem Ort?
Ich fand es sehr eindrücklich, als wir uns die Baracke angeschaut haben und man mal wirklich gesehen hat, wie wenig Platz sie nur hatten und man sich da in die Rolle versetzt hat. Das fand ich sehr eindrücklich. Und die Größe hier von dem ganzen gesamten Areal fand ich auch sehr, sehr überraschend, dass es so groß ist. Das hatte ich nicht erwartet.
Ich finde, der Ort veranschaulicht einfach nochmal ganz gut, was wir alles so bei uns im Projekt generell ja gemacht haben. Wir haben ja viel über Gurs hier geredet und so. Und dann einfach auch nochmal jetzt diese nachgestellten Baracken zu sehen wirklich und drin zu sein und nicht nur die auf Bildern zu sehen, hilft einem irgendwie nochmal dabei, so das alles irgendwie mehr den Zusammenhang so zu verstehen.
Wir haben ja die letzten Tage und sowas viel an dem Projekt gearbeitet und das ist jetzt endlich mal, dass man es wirklich auch sehen kann, dass man sich diese Dimension vorstellen kann. Vor allem hat mich das sehr beeindruckt, wie lang die Straße dort hinten war. Man vergleicht es ja meistens mit anderen Internierungslagern und da sehen die Zahlen tendenziell klein aus, aber es wird einem erst bewusst, wenn man hier ist, wie riesig es dann doch wirklich ist.
Würdest du sagen, es ist demnach ein guter Ort zum Erinnern?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich finde, das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil es ein krasser Ort ist. Man kann schon gut erinnern, aber ich finde, man könnte auch noch mehr rausholen und es mehr verbreiten.
Ja, natürlich, aber man könnte auch woanders sich dran erinnern, so wie wir auch während dem Ausflug an anderen Orten oder auch zu Hause uns daran erinnert haben und es bleibt auch immer im Kopf, egal wo man ist.
Ja, würde ich sehr sagen, weil es ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte und dafür finde ich es den richtigen Ort, vor allem hierzu beizuschauen.
Ich finde schon eigentlich, also diese Baracken und diese anderen Bereiche hier, zum Beispiel auch dieser Friedhof, mit dem kann man auch irgendwie an diese Ereignisse auch gedenken und ich finde schon, dass man sich so ein bisschen auch erinnern kann.
Und welchen Satz des Beileides und der Trauer würdest du den Hinterbliebenen, sofern es welche gibt, aussprechen?
Ich glaube, da kann man gar nicht so viel sagen, außer mein Beileid, weil sowas sollte nie wieder passieren, sowas durfte nie passieren und ich weiß gar nicht, was ich den Leuten nur sagen könnte.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich den Hinterbliebenen sagen sollte. Ich könnte mir nur für die Verstorbenen wünschen, dass sie im Jenseits mehr Gerechtigkeit bekommen wie hier.
Ich glaube, man kann außer das größte Beileid, was man hat, ausdrücken, weil es ist halt einfach eine sehr, sehr schlimme Geschichte, die man aber halt nicht rückgängig machen kann. Man kann aber halt versprechen, dass sowas sich nicht mehr wiederholt, zum Beispiel, dass man halt wirklich versucht, sich mehr dran zu erinnern, auch andere Menschen noch irgendwie so ein bisschen anzustecken, sich dran zu erinnern und halt mitzuhelfen, das ganze Erinnerungsarbeit ein bisschen mehr ranzutreiben und aufzuarbeiten, was wir verpasst haben.
Also natürlich, dass wir jungen Menschen eben diese ganze Geschichte hochholen und schauen, dass das halt nicht mehr passiert, weil es alles so grausam war und auch viel mehr das thematisiert wird in den Nachrichten oder generell in Schulen.
Würdest du dir noch etwas anderes wünschen?
Dass hier Erinnerungsarbeit oder auch dass in Schulen das einfach unterrichtet wird oder halt angesprochen wird und dass das nicht so ein Thema ist, wo nur kleinere Gruppen sich damit befassen, wie jetzt wir als eine AG, sondern dass halt fest Bestandteil wird und die neue Generation davon lernt, weil viele Zeitzeugen und die es erlebt haben, sind mittlerweile verstorben und es stirbt quasi mit denen. Und das ist was man ändern muss.
Liebe Zuhörerinnen, Wir sind am Ende unserer Reise in die Vergangenheit angelangt. Die Reise in die Zukunft steht bevor. Ich freue mich darauf, was wir aus unserer Reise machen. Kreativ, bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei. Bunt, reich, wild, frei.
Salam peace, shalom salam peace. אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או באבא באדיס. קוטקים מלאים אנשים, כולם דנסים כי כולם מבסוטים, מחייכים רוקדים שרים בשלום מברכים, כי יש שלום סלם פיס. שלום סלם פיס. שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס. אפשרי גם כאן, לא רק בפריס, בתוניס או בניס ניס ניס. האויבים נניס, האיבן אמיס, האימן אביס, אהבה נפיץ. אבל אם כבר חייבים, אז לא עדיף בליבייס במקום במדים. בעזרת העצב מחפף את העצב, כולם יכולים לרקוד עכשיו לחיות בתוך הקצב. שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס. אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או באמסטרדם, אלא גם כאן אנשים חופשי, הולכים עושים טייצ'י, פותחים טבע ולא פוחדים מצב של מילואים, כי שלום זה יותר מקץ קרבות, או מנתח או משטח. שלום זאת הרגשה, אבל זה לא חדש לבטח. כן, שלום זאת. שלום זאת שלווה. שלום זה פנן. כל העולם שענן. אז אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, ובכל הכיכרות הריאו לשלום. שלום סלם פיס. שלום סלם פיס. שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס. אפשרי גם כאן, לא רק בפריס או בניס או בבוסטון. של מילים לא יוכלו לי להסביר כמה שצריך שלום, כמו אוויר. צריך שלום, כמו אוויר. צריך שלום, כמו אוויר. צריך שלום, כמו אוויר.
Es gibt auch noch mal eine Veranstaltung mit quasi eine Präsentation eures Projektes. Wann und wo ist das denn?
Ja, genau. Also das wird in der neuen Synagoge sein, im Gemeindesaal da, am Mittwoch, den 26.10.22 um 19 Uhr. Und zwar wird es so sein, wir hatten es ja schon über Zweitzeuginnen, das ist die Sylvie Serrois, eine Freundin von mir, die im Memorial de la Shoah in Paris arbeitet, die wir da auch besucht und interviewt haben, dass sie ihre Zeitzeuginnengeschichte, Zweizeuginnengeschichte, das Leben ihrer Familie sozusagen nochmals präsentiert und zusammenfasst. Der musikalische Rahmen wird eben besagte Melina Burlot dann leisten. Das wird ganz toll. Die kommt extra aus Frankreich, ihre Sängerin aus Stuttgart. Und dann werden wir da mit Lagermusik bereichert, sowohl aus Republikanertagen als dann auch aus der Zeit, als die jüdischen Menschen interniert wurden. Und zu guter Letzt eben wird die Gruppe dann da nochmals ihr Projekt präsentieren und einen Teil dann ihrer Filme auch zeigen.
Ihr habt zwei Teile des Roadcast BotschafterInnen für Gürs, ein Internierungslager im Süden, der Geschichtswerkstatt des Walter-Eucken-Gymnasiums gehört, hier auf Radio Dreieckland. Und morgen gibt's in der gleichen Schiene den zweiten Teil des Roadcast, in dem die Schülerinnen sich auf ihrem Weg nach Gürs in Paris und Lourdes mit dem Laizismus beschäftigen. Vielen Dank an die Geschichtswerkstatt des Walter-Eugen-Gymnasiums und an ihre Lehrerin Sandra Butsch, die diese Kooperation möglich gemacht hat.